guten Abend zum Linksdrehenden Radio. Am 7.11.? 8.11. 8.11.
Gut.
Hallo.
Wir haben gleich, ja. Hallo, hallo Jule.
Hallo Jens.
Grüß dich, hallo. Und hallo Grex. Ach so, Grex ist krank, leider.
Das war nicht Grex, das ist Robert. Robert Rössel.
Hallo.
Wieder zu Gast.
Ja.
Immer gerne.
Genau.
Gerade in instabilen Zeiten. Letztes Mal, glaube ich, nach der Kommunalwahl, war das so? Europawahl? Nach der Europawahl?
Europawahl war es.
Genau. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, wieder zu sprechen, ne? Nachdem wieder Wahlen waren oder die Konsequenzen von Wahlen verhandelt werden, also Koalitionen oder Regierungen platzen. Das ist vielleicht unser Setting heute, ne?
So ein bisschen. Genau. Wir haben überlegt, wir brauchten kein Thema suchen, es sind einfach viele Dinge passiert in der letzten Woche. Es begann so ein bisschen mit den sächsischen Separatisten, in meiner Wahrnehmung, aber ich war auch nicht hier.
Stimmt, das war am Montag, das Ausheben, oder? Dienstag. Ich habe keinen Gefühl mehr die Woche.
Ja, es ging schnell.
Es war Dienstag, genau. Mhm. Razzien
so bundesweit. So begann die Woche zumindest, ne?
Genau, bei
während Kretschmer sich mit Urban getroffen hat.
Genau, ja.
Aber der weiß ja nicht, was die Bundesanwaltschaft macht. Könnte Zufall sein.
Ja, ich bin mir nicht sicher.
Das ist eine Bundesbehörde, dass die stellen das nicht. Also doch,
die eigentlich sagen nicht Bescheid.
Die Durchsuchung hat ja das LKA Sachsen aus meiner Sicht mitgemacht.
Aber der Auftrag war, glaube ich,
der Bundesbehörde. Der Auftrag war, aber ich denke schon, dass es in den sächsischen Verwaltungsapparat gesickert ist, dass es eine rechtsterroristische Gruppe gibt, die ausgehoben wird. Kann man das schon vorstellen?
War so das sächsische Polizei?
Aus meiner Sicht, ja.
Ich sehe, muss es eigentlich... Mhm. Oder? Da bin ich sicher. Ja. Ich sehe nicht, was Kretschmer davon hat, an dem zu sagen, nee, genau, absichtlich gehe ich gerade heute zu Urban. Das halte ich, das ist mir so ein bisschen suspekt, was da ja sein.
Das war sicherlich vorher geplant
sein soll.
Ja. Ich finde es gut, das zu politisieren oder so ein bisschen zuzuspitzen und zu polemisieren, aber ich glaube auch nicht, dass er das, dass das irgendeinen Zusammenhang hat oder bewusst, aber er hätte es vielleicht noch absagen können. Ne?
Ist das sozusagen in der Masse an sozusagen Skandalisierung auch völlig irrelevant. Mhm. Also das ist ja in 3 Tagen überdeckt von allen möglichen anderen Sachen.
Da war das ich stimmt, mit Urban getroffen und. Aber ich glaube, an dem Tag war das schon vielen wichtig, sozusagen, so das Fanal, also das nebeneinander zu legen, ne? AfD-Leute in einer Terrorgruppe und
jetzt sind wir schon, mitten in der Debatte. Ich wollte eigentlich kurz Überblick machen. So bekannt die Woche, ne?
Guck mal dann
waren diverse Wahlaktivitäten zu verzeichnen, über den Teich, wie man früher gesagt hat, in den USA. Dann hat sich Kretschmer in Sachsen mit Urban getroffen am gleichen Tag. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Kommen wir gleich nochmal. Ne? Und ein Minister wurde entlassen auf Bundesebene. So, das ist ungefähr das. Also ich denke, in dem Spektrum werden wir uns bewegen in der kommenden Stunde und uns das nochmal zusammen erschließen im besten Fall.
Ne? Und vollkommen sachfremd ist es heute noch ein lange und sehr pointiert gesuchter Linker, kann man das so sagen, gefasst wurde, also der Kopf der sogenannten, ich wiederhole jetzt dieses
Bildzeitungs.
Ich habe es nicht mitbekommen.
Johann G. ist heute gefasst worden. Johann G. gilt sozusagen als.
Der Ralf. Oder wer war das?
Der gilt als Kopf der Menschen, die in Sachsen, Thüringen und auch in Ungarn quasi Angriffe auf Neonazis verübt haben.
Die Band, genau. Ja. Mhm. Sogenannte Hammerbande.
Und Hammerbande wollte ich nicht sagen, weil darauf jetzt nochmal hingewiesen wurde, dass die Bildzeitung dieses Wort geprägt hat.
Genau,
Johann G. ist aber mit großen Schautafeln gesucht worden, seit 2021 gesucht. Große Kopfgelder, ich glaube 100.000 Euro auf ihn, 10.000 Euro auf ihn ausgesetzt. Das ist heute passiert, hat aber keinen Zusammenhang zu dem anderen Kram.
Habe ich jetzt nicht so viele sozusagen linke Sympathien mit, aber ich weiß nicht so viel im Detail, aber das, was ich so mitbekommen habe über diese ganze Gruppe, dann ist das nicht hat das mit den Linken, zu denen ich mich stellen würde, gar nichts zu tun.
Das ist richtig, ja.
Und ich war eher so verwundert, wie es überhaupt sein kann, dass Leute, die sich links nennen, so agieren, wenn denn einigermaßen stimmt, was relativ gut nachweisbar ist, soweit ich das mitbekommen habe. Also ich habe genau genommen Thomas Glatz Bericht dazu gesehen, der mir ganz gut recherchiert erschien. Habe ihn auch nochmal kurz befragt. Der ist ja schon meistens seriös.
Okay, ja, wir können das ja auch,
aber das ist auch ein anderes Thema,
zur Seite stellen. Ne?
Oder heben wir uns fürs Ende auf?
Ich glaube, für viele aktive Antifas, und das kann man jetzt bewerten, wie man will, ist es dann schon irgendwie so ein krasses Ereignis. Und es wird natürlich jetzt auch gefragt, was passiert jetzt, ne? So, und wie verhält er sich? Aber das können wir in einer weiteren Sendung mal vielleicht thematisieren.
Da Da warten wir die Entwicklung ab. So ein typischer Journalistensatz. Ne? Wie sich das Ganze entwickelt, bleibt abzuwarten. Genau.
Nullsatz eigentlich, ne?
Naja, genau. Mhm.
Ja, machen richtig. Wir mal Schluss.
Ne? Aber so steht eigentlich am Ende jedes Artikels, würde ich sagen, irgend so ein Satz. So, ob das Tor jemals wieder hochgeht, werden wir sehen, wenn es wieder hochgeht.
Ich wollte es einfach abmoderieren, ohne dass wir jetzt darüber diskutieren, wie wir das bewerten.
Ja.
Ach.
Ja. Uns fällt ja immer sofort was ein. Ne? Naja, genau. Herrlich. Ihr hört das Linksdrehen Radio. Wir haben genug Themen. Wir haben Robert Fostel eingeladen. Wahrscheinlich immer noch häufigster Gast in unserer Sendung. Ne?
Ist mir eine Ehre. War mir neu, als ich das bekommen habe.
Ja, genau. Spielen ein Lied.
Okay.
Wettermäßig ist alles, ne? Ist alles in Butter. Und grüßen Krex und wünschen gute Besserung. Und alle Hörerinnen an den Geräten draußen. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich dachte, man hört mal Waving the Guns. Ne? So. Siehst du?
Da warst du weit.
War ein kurzes Lied, hä? No? Neue Erscheinung, deswegen. Herrlich! Na dann, sind wir wieder im Studio. Wie fangen wir an? Wir dachten so, Robert hat die US-Wahl halbwegs verfolgt. Das ist so ein bisschen der Rahmen, oder? Und ich glaube, wir haben viel Gesprächsbedarf zu, was währenddessen hier in Sachsen und so, ne? Und so, ist das die grobe Struktur?
Tolle Anmoderation, ja. Ich habe Dienstagmorgen den Twitter-Account von Stefan Liebisch mir angeschaut. Lieber Stefan Liebisch war mal Bundestagsabgeordneter für die Linke und ist jetzt Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in den USA. Und der hat so eine optimistische Stimmung verbreitet und meinte, ja, letztes Mal sah das auch so aus, es wird sich noch drehen. Das war morgens um 8 oder so, hier zumindest in Deutschland. Das sieht jetzt aus nach Trump, aber es wird noch Harris, hat er so getwittert. Und das hat mich sehr beruhigt. Aber dann war es relativ klar, dass es anders wird. Ne? Und sehr deutlich.
Sehr deutlich, ja.
Hast du das prognostiziert?
Harris hat, ich glaube, 13 Millionen weniger Stimmen als Biden bekommen. Das ist schon. Nee, also ich habe das nicht, ich kann das auch nicht prognostizieren. Also ich habe mir diese US-Wahl aus drei Perspektiven angeguckt. Das eine war so ein bisschen die Suche nach so einer Rückversicherung, dass es nicht schief geht. Mhm. Ja? Und ich glaube, da ist man dann auch ein bisschen gelenkt im Blick und nimmt die Dinge wahr, die sozusagen in die eine Richtung zeigen. Und da gab es zum Beispiel vor ein paar Monaten schon so sehr auffällige Zahlen zur Wählerregistrierung. Gerade unter jungen Frauen, jungen schwarzen Frauen, da gab es einen Boost von 300% in bestimmten Bundesstaaten. Das sprach alles für eine extrem hohe Wahlbereitschaft und Mobilisierungsbereitschaft. So. Und es gab sehr viele Republikaner, die noch ein bisschen Verstand haben, die sozusagen die Harris also unterstützt haben. Und dann dachte ich so, naja gut, dieser Trump-Wahnsinn, das ist so überdreht. Es dürfte sich eigentlich auf diejenigen zusammenziehen, die wirklich in dem Trump-Kult sozusagen so ein Identitätsmoment mit ihrem Heiland, das dürften nicht so viele sein. Ja, ja. Genau. Es war genau das Gegenteil war der Fall. So. Man kann auch nochmal hingucken, diese ganzen Pferdewettenprognostik, diese ganzen Wahlumfragen, da gibt es ja hunderte von. Da, also auch die deutsche Meinungsforschungslandschaft sollte da mal kritisch hingucken. Vielleicht macht es auch, das kann ich gar nicht sagen. Und weil man hat dort sehr stark gesehen, dass diese ganzen Umfragen, die ja wirklich täglich rauskommen und in dutzender Stückzahl, dass die nur einen performativen Charakter haben. Also die bilden nicht wirklich irgendwas ab, die tun manchmal noch so, die wollen Einfluss nehmen. Ja. Mhm. Und unterm Strich ist es halt, ich meine, die Barbarei. Das ist buchstäblich die Barbarei, ja. Also.
Er wurde kürzlich erst verurteilt. Das ist jetzt bestimmt auch kein schwergewichtiges Argument, oder? Für diesen Sturm auf das Kapitol oder für irgendwie.
Na, es sollte ein gewichtiges Argument sein.
War es aber nicht.
Ja,
aber
sozusagen, wir leben ja nur in völlig durchgedrehten Zeiten, was das alles angeht. Es bedeutet ja gar nichts mehr irgendwas.
Genau. So. Es hat mich abgeschreckt.
Und ich habe jetzt so im Nachgang, da muss man ein bisschen abwarten, was die Nachwahlanalysen zeigen. Gab es so ein paar Hinweise darauf, zum einen, dass relativ viele gar nicht mitbekommen haben, dass Harris ausgestiegen ist. Es gibt offensichtlich sehr viele relativ unpolitische Amerikaner, die diese Kanäle, die ich mir so täglich da reinsehe, gar nicht mitkriegen, die ganzen Rallyes gar nicht mitkriegen. Also ein Indiz war nur, dass es einen deutlichen Spike bei Google-Suchanfragen zu beiden Dropouts einem Tag vor der Wahl gab, dass Leute gemeint haben, ach Moment mal, ja.
Ach, es ist gar nicht mehr Biden.
Der kandidiert gar nicht, okay.
Ja, das so. Also dass Leute gar keine Ahnung haben so. Ja. Das ist so ein Indiz und ich meine, man kommt, glaube ich, nicht dran vorbei, festzustellen, dass der typisch amerikanische Mann einfach keine Frau wählt, schon gar keine Schwarze. Ja, das, mhm. ist, das spielt eine große Rolle, glaube ich. Ich meine, dass, dass Trump unter Latino-Männern 15% gewinnt, die er als Garbage und als
mit Deportation, ne?
Also hinzugewinnt.
Mehr als bei der letzten Wahl.
Ja, mehr als bei der Biden-Wahl, ja. Mhm. Also trotz, sozusagen, man kann ja noch mehr rassistisch entgleisen, ist ja irgendwie nicht mehr drin. Ja, und menschenfeindlich und dumm und, und Bullshit-Bingo-mäßig, das ist ja sozusagen eigentlich an der Kotzgrenze. Also das ist, ich finde das demoralisierend auch für Sachsen, weil wenn wir hatten vorhin das Thema, dass Orbán sich mit Kretschmer trifft und dass jetzt irgendwie so eine Terrorzelle hochgenommen wird, intuitiv oder so spontan habe ich überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass irgendwas noch irgendwie irgendwas ändert. Ja, dass jetzt Leute sagen, oh krass, in der AfD sind Terroristen.
Ja.
Und dass das irgendwie, also es ist alles völlig festgefahren, ja, weil es alles über Affektsteuerung geht, aber irgendwie so emotionale Ansprachen und was tut mir gut. Und gerade in den USA, die haben deutlich mehr Geld eingeworben, also für Kampagnen. Das genau. sind auch, ich kann das nicht im Detail beurteilen, da sind im Hintergrund Leute, die wissen, was sie tun. Die hauen da Ads raus, die machen diese riesen Rallyes, die machen sehr viel Grassroot-Movement, also Door-to-Door, die klopfen überall. Und es klappt überhaupt nicht. Was soll funktionieren? Also welcher Hebel soll denn politisch irgendwie irgendwas in irgendeine Richtung bewegen?
Aber ich habe vorhin auch wiederum von Stefan Niewisch einen Text gelesen, so einen ganz kurzen im NDE, aber vielleicht ist das auch, weil er Linker ist und für eine linke Stiftung arbeitet. Der hat ganz kurz rausgearbeitet, dass das wichtigste Wahlthema tatsächlich die soziale Lage war.
In den USA.
Ja, und dass Kamala Harris offensichtlich nicht zugetraut wurde oder die Demokraten kein gutes Programm hatten, was ich gar nicht so sehr glaube. Also sind auch Liberaler. Mhm. Aber so ein bisschen haben sie ja auch in den Inflationszeiten was auf die Spur bekommen. Es gab da so ein großes Gesetzespaket. Also seine Analyse war sehr kurz nur, dass tatsächlich Trump da mehr zugetraut wird. Und das kann ich gar nicht fassen. Das spielte doch eigentlich keine große Rolle.
Also oder? Da läuft gerade das alte Blame Game. Ja, die suchen jetzt irgendwie so einen Schuldigen oder so einen Faktor. Da ging es dann darum, ob vielleicht der Tim Walz doch der Falsche war. Zum einen sind die ökonomischen Zahlen nicht deutlich genug, als dass die Inflation, die Cost of Living Crisis gibt es in den USA auch. Die ist nicht so stark wie in Großbritannien, aber es gibt die auch. Es ist aber alles sozusagen in den letzten 2 Jahren deutlich besser geworden. Das ist nicht, die amerikanischen Lebensverhältnisse, es ist schon schwierig, was die sozialen Unterschiede angeht, die Krankenkassen angeht. Aber ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man auf die Idee kommt, das als Faktor zu nehmen, als relevanten oder entscheidenden Faktor. Das halte ich für komplett blödsinnig, wenn ich ehrlich sein soll. Nicht nur, weil Harris ist sozusagen noch altes Demokraten-Establishment. Es gab jetzt einen ziemlich harten Verriss von Bernie Sanders, der.
Ja, genau.
Ja, den ich ja für einen vernünftigen Linken, der erzählt immer das Gleiche, aber was soll er auch machen? Das ist ja, ne? Das heißt, wenn
Bernie Sanders. Falsch.
Weil ich kenne die Policy-Ansätze von Harris nicht, aber sozusagen das Affordable House Bill, was sie vorgeschlagen hat, war schon eine fordistische Sozialmaßnahme. Mhm. Also wir wollen die Hauspreise runterbringen. Und dazu kommt noch, dass selbst wirklich intellektuell einfache Menschen verstehen müssten, dass Trump für ihre Interessen nachteilig sein wird.
Mhm.
Also
ja.
Wenn die jetzt sagen, okay, sie trauen, wenn das sozialpolitische Argument, das ökonomische Argument greift in dem Moment nicht, wo die Leute sagen, dass sie Trump mehr zutrauen.
Mhm.
Weil so, ganz im Ernst, so dämlich kann niemand sein.
Mhm.
Also zu glauben, dass wenn Trump übernimmt, wird es für die einfachen Leute, für die Schwarzen, für die Arbeiterinnen irgendwie besser. Und dann sollen die mir nicht erzählen, dass irgendwie
ein
hartes ökonomisches Argument dazu führt, dass sie Trump wählen. So, zumal es ja obendrauf noch die völlige politische Entgrenzung und Entgleisung mitkaufen müssten. Eines 34-fach verurteilten Vergewaltigers, der superreich ist und der den ganzen Tag in irgendwie Kameras irgendwelchen Schwachsinn erzählt.
Mhm.
Also die Superlative, da kann ja kein Tweet, ich habe die weißeste Haare, das ist unendlich Superlative, es ist komplett blödsinnig.
Mhm.
Also, sorry, ich will jetzt nicht behindertenfeindlich wirken, aber man muss selbst wirklich intellektuell minder bemittelte Menschen merken das.
Mhm.
Das ist nicht zu übersehen.
Und was ist es dann? Warum? Warum passiert es? Wechselwille oder wieder irgend so ein Wort, der Wahnsinn, der attraktiv ist?
Trump.
Ja.
Trumpisierung ist schon ein Begriff, der in der Bedeutung hat.
Trumpismus. Genau,
ja.
Stimmt.
Genau, also er hat ja selbst das Feld dafür geschaffen, dass er jetzt so agieren kann, quasi.
Mhm. Ja, na, ich glaube, in Teilen ist es sozusagen in der. Oder klassischerweise würde man sagen, das hat viel mit Bildungsnotstand und auch in den USA zu tun. Die da gibt es Leute, die verstehen sozusagen die einfachsten Manöver nicht. Mhm. Also diese Tariff-Diskussion, diese Einfuhrzölle.
Mhm, genau.
Ich weiß gar nicht, es gab es den ersten Bericht, das fand ich schon da lustig, da haben so ein paar Trump-Wähler sich jetzt beschwert, weil ihr Chef ihnen das Weihnachtsgeld gekürzt hat, weil er sagt, naja, wenn jetzt in so und so vielen Wochen die Einfuhrzölle kommen, ich muss jetzt sozusagen Materialreserven anlegen, solange es noch keinen Einfuhrzoll gibt. Deswegen kann ich euer 13. Gehalt nicht auszahlen. Herrlich, ja. So funktionieren Zölle. Mhm. Warum? Also einerseits ist das wie so eine Art faschistische Entfesselung. Ich finde es halt irgendwie geil. Ja? Und ich, das ist ein bisschen mein Thema, ich würde mal sagen, das ist alles auch so ein Alternate Reality Game. Das ist alles so ein Spielmodus. Also ich habe jetzt einen vorhin noch einen, der heißt David Pacman, ist auch ein manchmal anstrengender Typ, das ist so Progressive Media. Der bringt einen Videoclip von einer jungen Frau, die sagt, ja, nö, sie hat Trump gewählt und sie findet es gut, dass er kein Abortion, dass er sozusagen das Abtreibungsrecht bei den Staaten belassen hat. Also das ist sozusagen das Ende von Roe v. Wade, also von dem Urteil des Supreme Courts, dass Abtreibungen erlaubt sein müssen. Das hat er aus dem Pott gekippt. Das heißt, die Aufgabe liegt jetzt bei den Staaten wieder. Und Trump hat sozusagen in alle Richtungen alle Signale, die irgendjemand hören wollte, verteilt. Er hat bei den Erzkonservativen gesagt, es gibt dann einen nationalen Abortion Ban. Der hat Richtung Progressive gesagt, nee, das machen die Staaten, die können selber Abtreibungen weiterhin genehmigen. Also er hat alle, deswegen würde ich sagen, es ist ein Bullshit-Game. Der hat alle, ohne auch nur ein Stück auf irgendwie drauf zu gucken, was stimmt, alle Messages rausgeschickt. Und es gibt tatsächlich Leute, die darauf reinfallen. Also sie sagt dann, ja, ist doch gut, ich finde ja Abtreibung im Notfall auch wichtig und dafür ist er dafür. Ist er nicht, aber sie glaubt das. Das sind so, sozusagen so mediale Scharmützel und da spielt so ein ganzes Mediensystem eine Rolle. So ein hochgedrehtes, affektgeladenes, schnelllebiges Twitter, TikTok, Mediensystem, da KIs, ne? Es gibt wissen wir noch, welche Bilder original sind? Ich glaube schon lange nicht mehr.
Es muss markiert werden, oder? Aber das merkt keiner eigentlich. Aber es gab auch Abstimmungen über Abortion-Fragen.
Ja. Relativ viele sind durchgegangen.
Genau.
Ja.
Ja.
Also die sind also quasi
für das Recht auf Abtreibung ausgegangen in den Bundesstaaten.
Für Abtreibungsrecht und wählen dann trotzdem mehrheitlich Trump.
Das ist verrückt, ja.
Aber wenn man sozusagen, Gaslighting heißt das vielleicht im Englischen, wenn man die ganze Zeit sozusagen, wenn man über Jahre mit diesem Bullshit-Bingo operiert, liefert man halt allen Leuten die Message, die ihnen emotional irgendwie was gibt und zu denen sie sich sozusagen anbinden können. Wobei es natürlich wirklich total albern ist, dass ich ja eine Hypothese aufstellen will, warum die US-Wahl so ausgegangen ist, dann bin ich ja wirklich das übersteigt meinen Horizont bei Weitem.
Krex hatte mir noch, das war noch vor der Wahl, hatten wir kurz gesprochen, da erzählte mir Krex von einem ganz skurrilen Auftritt, also genau, jetzt nochmal so ergänzend zu, er erzählt allen, was sie hören wollen, aber es gibt ja auch noch diese ganzen noch skurrileren Auftritte, wo der einfach
da redet irgendwas
erzählt, also gar nichts, gar keine politischen Inhalte. Also, unser Krex sagte, ganz konkret, das fand ich wirklich beeindruckend, der hat quasi angekündigt, morgen werde ich das Wirtschaftsprogramm von Kamala Harris auseinandernehmen, bei meinem Auftritt in XY und so. Und dann ist also dieses Morgen und dieser Auftritt und er geht auf die Bühne und erzählt von irgendeinem Promi aus der Stadt und erzählt aber hauptsächlich, dass der einen großen Penis gehabt hätte.
Ja.
Und aber nichts anderes. Nach drei Minuten geht er wieder von der Bühne und
aber der macht das bei den Rallyes auch zwei Stunden. Ne? Das ist sozusagen, das ist so ein Assoziationsspiel. Meistens mein Englisch ist jetzt auch nicht überragend, aber ich kriege schon mit, dass die meisten Sätze sozusagen grammatisch so mittelmäßig korrekt sind. Dann kriege ich mittlerweile mit, also das will was heißen, weil dass der einen wirklich begrenzten Wortschatz hat. Der hat immer die gleichen Adjektive. Aber es ist sozusagen, es ist eine ganz bizarre Mischung aus, wenn der dann wieder im Amt ist, wird man sozusagen eine ultrareaktionäre Project 25-Nummer sehen, also sozusagen eine Macht über einen Versuch einer Gleichschaltung. Das ist im Prinzip, Project 25 ist im Prinzip so ein Versuch, sozusagen die Gewaltenteilung aufzuheben.
Genau.
Das nächste große Manöver könnte sein, sozusagen den Grundsatz der zwei Legislaturen aufzuheben, damit er noch Präsident bleiben kann. Das wird nochmal ein bisschen scheppern. Und parallel dazu gibt es dieses sozusagen dieses random Irgendwas, der macht dann halt einfach irgendwas, der Trump, als der Präsident. Also es wird dann sozusagen weltpolitische Folgen haben. Ja klar, Affekten, also weil sozusagen, was ist da mit Zelensky, was ist mit der NATO? Ich glaube, es ist eine ganz bizarre Mischung aus einem ziemlich konkreten und von rechten Thinktanks vorbereiteten Programm einer faschistischen, weißen, nationalistischen Machtergreifung, kombiniert mit täglichem Chaos. Und das hat weltpolitische Effekte. Also das wird ziemlich bitter. Überall.
Genau. Aber es gibt schon einen Plan dahinter, das habe ich jetzt auch in irgendeinem Podcast gehört, ne? Dieses Projekt
2025,
ja, Austausch der Beamten, des ganzen Staatsapparates, genau. Aufhebung der Gewaltenteilung, du hast gesagt. Aber zu dem Stichwort, er tritt auf und sagt, was er will. Biden, die große Kritik an Biden war ja sein Alter und dass er sozusagen gar nichts Klares mehr formulieren konnte. Das und das trifft Trump aber nicht, auf Trump, das stimmt bei Biden, aber bei Trump ist es vielleicht eine Inszenierung, aber er ist dieser Kritik nicht anheimgefallen, sondern weil es der akzeptierte Stil bei Trump ist, oder?
Ja. Naja, also ich habe ja gerade ein Buch beim Verlag liegen,
weil ich das gegen Kritik einfach.
Ja. Also ich habe gerade eine Interpretation als Buch zum Verlag geschickt. Ich würde das alles als Spiel diskutieren. Das führt das aber für heute zu weit. Das hat ganz viele Spielelemente. Das ist so ein Live-Action-Roleplay und ein Alternate-Reality-Game. Und dann das Spiel hat den großen Vorteil, es ist nicht so richtig ernst, es ist nicht nur Spaß. Das ist so, Trump repräsentiert das wunderbar. Es ist sozusagen, gibt es Hausinger, das ist ein heiligen Ernst. Das sind so affektgetriebene Elemente, die sich der üblichen Ordnung, die wir so drauflegen, entziehen. Das raffen wir nicht. Was mich aber verstört daran ist, es gibt noch die bekanntere Deutung, das müssen wir nicht mehr machen, das als Kult sozusagen, da ist Kultlieder, da ist auch was dran, das ist so ein klassischer Kult, da gibt es so Kriterien, die erfüllt er alle ganz gut. Was ich daran nicht verstehe ist, Kultlieder waren früher irgendwie charismatische Persönlichkeiten, irgendwas in der Art. Ja. Und der ist jetzt sozusagen der Heiland und Jesus, da gibt es auch diese Evangelikalen, die ihn ja wirklich, die so tun, das glauben die sich selber auch nur bedingt. Oder glauben, und ne, das ist auch so eine Frage, was heißt das? Die aber so tun, als wäre er sozusagen der neue Jesus. Da steht ein völlig seniler, sabbernder alter Mann, von dem man weiß, dass er mit Epstein rumgehangen hat, der mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt und einmal schon verurteilt wurde. Also, der ganz bizarrer Vergleich. Aber wenn ich sozusagen zurückblicke, dann Goebbels hat das gut gemacht. Ja? Der war ein brillanter Redner, ein riesengroßes Arschloch, müssen wir nicht drüber reden, aber das sozusagen die Verführungskraft eines Goebbels kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Der bringt es dazu, den Sportpalast wollte den totalen Krieg ja zu brüllen. Der Trump steht da vorne und man weiß nicht genau, ob er sich buchstäblich, gab es einige Überlegungen, ob er sich in die Hose scheißt. Also buchstäblich, weil es Behauptungen gibt, er sei inkontinent, weiß ich nicht genau. Und dann redet er, also wie kann es denn sein, dass so eine Luftnummer so eine Rolle spielen kann? Also das finde ich wiederum philosophisch fast interessant.
Du kannst ja nicht genau beantworten, wo die Verführungskraft von Trump liegt, sozusagen.
Ja. Also Charles Manson hat Verführungskraft. Ja? Das ist so ein Typ, der hat diese, wie er immer das macht, das finde ich jetzt auch nicht besser, nicht missverstehen. Ja? Aber da verstehe ich irgendwie, dass man sozusagen in den Bann einer Figur, also der Einzige, der so eine gewisse ähnliche Ausstrahlung hat, war Mussolini, weil der auch immer so auf der Bühne, der hat auch so einen Gestus drauf. Ja? Okay, Hitler war auch ein bisschen albern, aber das war trotzdem noch wahnsinnig viel kohärenter als Trump, der...
Aber er hat es ja selber erfunden, quasi. Ne? Er hat es selber erfunden und schrittweise immer weiter getrieben.
Ich frage mich auch bei seinen Anhängern und auch die zu den Rallyes gehen, wie wenig sozusagen Selbstachtung habe ich noch? Ja, weil das ist jetzt, die Ausgangsbeobachtung für das Buch ist, anders als viele andere, ist, die Leute sind nicht so dumm. Das kann nicht sein. Und zwar nicht, weil sie schlau sind, sondern weil das, was der macht, so dumm ist, dass niemand so dumm sein kann. So. Also wie wenig Selbstachtung habe ich noch, wenn ich von so einem Typen mich nach Strich und Faden verarschen lassen und es auch noch geil finde. Das finde ich sozusagen sozialanthropologisch, philosophisch, also da gucke ich auch stundenlang drauf und denke ich, raff ich nicht. Komme ich nicht drauf klar.
Ja. Naja, um den Faden.
Aber was passiert jetzt? Was ist außenpolitisch das Programm von Trump? Ich weiß es nicht.
Netanyahu kann machen, was er will.
Tatsächlich.
Er kriegt quasi freie Hand.
Da hatte Biden und auch Harris eher noch so eine ausgleichende.
Die haben versucht, irgendwas zu machen, das ist ja schon schwierig. Auch das kann ich nur bedingt beurteilen, aber es gab wohl ein Treffen, was auch rechtlich fragwürdig ist, zwischen Netanyahu und Trump. Und da gab es von Trump die Ansage, keine Ceasefire, also keinen Waffenstillstand bis zur S-Wahl, weil ein Waffenstillstand ihm Trump geschadet hätte.
Weil man das Biden zugeschlagen hätte, quasi.
Ja, genau. Wenn man Biden einen Erfolg gegeben hätte, außenpolitisch so. Das ist einer von den Key-Faktoren.
Ja.
Ich habe Zahlen gelesen, eigentlich muss ich dazu sagen, das ist so Twitter-Shit, das würde ich immer lieber gerne prüfen. So Zustimmungswerte zu Trump außerhalb der USA. In Deutschland ist es so 25%, die typischen AfD-Leute. In Israel stand da 65% Zustimmung für Trump.
Der Unterstützung für Israel, wegen der quasi.
Ja, ich meine, wenn die.
Haben ja auch Netanyahu gewählt.
Es scheint halt leider auch in Israel eine ultra-rechte reaktionäre Mehrheit zu geben.
Ja.
Mhm. Jetzt, also ich habe ja immer gedacht, wenn bei den großen Demos, es kippt irgendwann.
Ja.
Aber irgendwie kriegen sie es auch nicht hin, diesen Netanyahu, der ist so ein ähnlicher Verbrecher als mit Trump, mal irgendwann loszuwerden.
Genau, genau.
Also ich möchte auch nicht zur innerisraelischen Linken gehören, weil die kriegen ja auch nur, die wissen ja auch nicht, was sie gerade ausgucken sollen, weil die ja sehen, was vor ihnen sich entfaltet. Mhm. Das ist sozusagen, dass du damit den Antisemitismus schürst. Mhm. Ja, dass die dann auch drunter leiden, weil da fragt dann keiner nach, ob das jetzt ein linker Israeli oder ein rechter Israeli ist, da fragt keiner mehr. Mhm. Antisemiten fragen nach sowas ja nicht.
Ja.
Da möchte ich auch gerade nicht sein und sagen, ich bin jetzt bei Demos und so und ich finde Netanyahu Mist. Schönen Dank.
Das ist das eine. Kolportiert wird auch das Ende der Unterstützung für die Ukraine, aber das ist nicht so klar, glaube ich. Ne? Das ist so als großer Angstfaktor in den Raum gestellt worden, dass Trump das damit Wahlkampf macht und sozusagen auch finanziell
argumentiert wird. Ich würde mich immer um Prognosen drücken wollen, weil ich zum einen, die Welt ist so unüberschaubar, ich werfe mir das gar nicht vor, aber ich habe auch damals, als Herr Scholz gewählt wurde, hätte ich niemals gedacht, dass die SPD zwischen dem Streit oder zwischen sozusagen den Grünen und der CDU als auch eigentlich irrelevante Kraft, die nichts zu sagen hatte, mit 25% rauskommen, mit Scholz an der Spitze, der sich für mich für all seine Lebenszeit disqualifiziert hat mit, es hat in Hamburg keine Gewalt gegeben, keine Polizeigewalt gegeben, das hat er auf Band. So, Cum-Ex kommt noch um drei Jahre. Deswegen Prognosen halte ich mich raus, aber es sieht schon so nach aus, als würde sozusagen, weil Putin irgendwas in der Hand hat gegen Trump irgendwie, dass der sozusagen dass der Ukraine-Krieg relativ bald vorbei ist. Das würde mich jetzt jedenfalls nicht wundern. Und das ist jetzt keine gute Nachricht, also das ist eigentlich eine gute Nachricht, aber die Konditionen, zu denen er vorbei ist, durften dann keine gute Nachricht sein. Das ist nämlich missverständlich, wenn man sagt, der ist bald vorbei, dann sind wir traurig.
Ja.
Das ist ein bisschen Vorsicht, ja.
Wo ich den Faden hinspinnen wollte.
Mensch.
Also Trumpismus, Trumpisierung der Politik. Und spätestens am Sonntag, als Lindner entlassen wurde, dachte ich...
Mittwoch war das.
Ach so, stimmt.
Ebenfalls
Mittwoch. Ich bin in der falschen Zeitrechnung, weil wir mitten in der Woche aus Italien zurückgekommen sind. Entschuldigung. Okay. Naja, deswegen ist Mittwoch bei mir Sonntag. Quasi. Das ist ab jetzt aber so. Ne? Da glaube ich auch einfach dran. Da lasse ich mich von Fakten nicht. Naja.
Aber das läuft auf dem Niveau.
Naja, ich wollte sagen, also genau, wenn jemand in der deutschen Politik davon gelernt, dann doch Lindner, oder?
Ja.
Also man kann einfach irgendwas behaupten und...
Der hat auch mal eine, da gab es so
eine... Und ist, genau, man bekommt aber da keine Probleme dafür.
Ja. Es bleibt folgenlos, ja. Das hat mit politischen Ökonomie der Medien zu tun. Da hast du so ein hochgetriebenes Skandalisierungsgeschäft, das täglich neue Skandale durch den Äther jagt und dann gehen die einzelnen Skandale runter und die können das einfach aussitzen. Das hat sich sozusagen, das ist ja nicht neu, das hat sich so eingeschliffen. Ja, Lindner saß auch bei so einem, ich habe vergessen, was das war, eine ziemlich große Veranstaltung in so einer großen Halle, wurde auch live bei YouTube übertragen und wird gefragt, es gibt Studien zum Zusammenhang von Sozialleistungskürzungen und rassistischer Gewalt. Es gibt einen messbaren Zusammenhang. Ich bin bei diesen Studien auch immer vorsichtig. Ihm werden die Studien sozusagen, die Journalistin fragt ihn das und er sagt, ich glaube an diese Studien nicht. Dann würde ich sagen, das ist so ein richtiger trumpistischer Move, weil es interessiert mich nicht, woran du glaubst. Das ist keine Frage des Glaubens. Du kannst an Gott glauben oder an den Teufel oder wen auch immer. Das ist eine Frage von Wissen. Du müsstest sagen, ich bestreite, dass diese Studien stimmen. Das wäre zwar auch schon dreist, aber es wäre sozusagen immerhin auf der richtigen Ebene. Aber er sagt, er glaubt nicht an die Studien. Okay. Ja, dann brauchen wir nicht mehr miteinander reden. Also der hat sozusagen die Wissensebene und die Glaubensebene vertauscht und kommt damit halt durch. Ja. Und ich würde sagen, dass dieser Rausschmiss Lindners, das war von ihm provoziert, der hat sich rausschmeißen, also das wird jetzt keiner laut sagen, nehme ich an, aber und das ist, also dass das ein Tag nach der Trump-Wahl, also in dem Moment, wo klar ist, Trump wurde gewählt, passiert ist, halt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist, dass es kalkuliert. Die kriegen mit, das gibt einen Schwung für reaktionäre Kräfte, die wollen möglichst bald Neuwahlen, weil März ist ja sozusagen ein Baby-Trump. Die werden das auch hoch gewinnen. Und das ist ganz klar kalkuliert, würde ich sagen.
Mag sein, weiß ich nicht, habe ich jetzt keine Meinung dazu, aber es ist ja lange orchestriert jetzt, ne? Also na klar, die langen Streitigkeiten, aber jetzt auch dieses konzertierte verschiedene Auftreten in den wirtschaftspolitischen Fragen, das ist ja in den zwei Wochen vorher passiert, ne? Ich weiß nicht, ob dieser Tag jetzt wirklich so gewählt wurde, aber ich glaube, Kommentatoren und Leute, die da irgendwie in Netzwerken unterwegs sind im Bundestag, die haben das einfach vorausgesagt, also die haben das gesehen. So. Ja. Mag sein, dass es bewusst inszeniert wurde, aber.
Ja, ich glaube, das Treffen wurde bewusst auf den Tag gelegt, um das vielleicht ein bisschen
maybe.
Im Schatten der US-Wahl
um alle total zu verunsichern. Alle Menschen. Ja.
Also ich würde die Behauptung aufstellen, das ist wirklich eine ganz dreiste Behauptung. Wenn die US-Wahl anders ausgeht, findet das Manöver nicht statt. Weil sozusagen, vielleicht kriege ich auch zu viel von dem Zeug mit und überschätze sozusagen den Einfluss der US-amerikanischen Wahlen auf Deutschland, weil ich habe es gibt ja Leute, die interessiert das nicht so, weil es auch gar nicht schlimm ist, vielleicht auch ganz gut. Aber ich hätte ja, also meine Vermutung war ja, wenn Harris das Ding gewinnt, hätte es mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass das Zeitalter des bullshittigen Trumpismus so ein bisschen an so eine Grenze, an so ein, also sozusagen der Redelsführer dieser Masche ist dann irgendwie weg vom Fenster und vielleicht gibt es so eine Art Wiederkehr von irgendeiner Spur von Sachlichkeit, hätte man schon hoffen können. Da gab es ja auch ein paar Vermutungen vorher, gab es auch ein paar Texte, dass das so ein Bruch mit diesem typischen populistischen Spiel ist, also hätte sein können. Und dann gibt es einen anderen Drive auch hier. Ja. Aber das hat ja nicht stattgefunden.
Es gab in der bundesdeutschen Geschichte einmal so einen Fall, 1982, wurde mir erzählt zumindest, dass die CDU...
Misstrauensvotum meinst du?
Ja, das genau.
Das war Schröder nochmal.
Bei Schröder nochmal.
Hat er dann verloren gegen Merkel und hat behauptet, er müsste trotzdem Kanzler werden, weil.
Das stimmt, ja. Genau.
Die Frau macht das doch nicht, ja, der war ein bisschen besoffen. Ja.
Okay, dann 82, dann nochmal unter Schröder, 98 oder so, ne? Genau, ja. Und jetzt das dritte Mal, okay.
Was auch streitbar ist, weil das Verfassen, also sozusagen das Misstrauensvotum ist nicht darauf ausgelegt, das Vertrauen ausgesprochen zu bekommen, sondern das Vertrauen nicht ausgesprochen zu bekommen, um das Parlament mal auflösen zu können. Das ist in der Verfassung so nicht angelegt. Mhm. Aber gut, das ist auch eine Randnotiz. Mhm. Was ich meine, wenn dann die CDU übernimmt mit der FDP als Juniorpartner, dann drehen sie das Cannabis-Gesetz zurück, nehme ich stark an. Mhm. Verlängern den verschiedenen Kohleausstieg. Den Verbrenner, das Verbrenner aus wird auch verschoben. Mhm. Dann freut sich VW.
VW-Rettung.
Mhm. Wobei es nicht sein muss, weil der Tipping Point zu Elektroautos ist so ein bisschen drüber. Also das hat sich global anders entwickelt, aber wird dann spannend. Dann werden die Sozialausgaben gekürzt. Also wirklich rosige Aussichten.
Das stimmt. Vielleicht wollen wir dazu mal Musik spielen.
Mhm. Ach so, ich brauche noch einen Musikwunsch.
Ja. Um zumindest eine Unterbrechung zu haben. Mhm.
Wir haben vergessen, Musikwünsche zu notieren im Laufe der Sendung. Wir können auch mal 5 Minuten Stille machen.
Dann reden wir einfach weiter. Warte,
ich überlege kurz was, ja? Gut.
Ich weiß nicht genau, was in die Sendung passt.
Alles
das
passt.
Muss nicht. Das ist nicht das entscheidende Kriterium, würde ich sagen, heute.
Audio 88, manchmal helfen Schellen.
Ach so.
So können wir das machen.
Fällt mir gerade ein.
Ja. Jetzt hören wir hier schön mit.
Ja.
Nicht besonders professionell, aber liegt auch an den Zeiten.
Ja, sicherlich.
Sehr schön.
Als ob wir jetzt hier die perfekte Sendung machen müssten. Das war nie unser Anspruch. Ne? Mhm. So ist das eigentlich.
Unterhaltsam.
Ja, so. Grüße. So, wir sind im Prinzip zurück im Studio beim Linksdrehen Radio. Uns war kurz die Tür zugefallen. Das kann passieren.
Nehme ich auf meine Kappe.
Neben vielen Dingen, die uns auch schon passiert sind, ist das aber jetzt das erste Mal, dass uns also die Tür zufällt.
Mhm. Also in so vielen Sendungen, ja.
Naja, immer mal was Neues. Ne? So, zurück im Linksdrehen Radio. Wir sind mitten im Erschließen der Ereignisse der letzten Woche. Und wir haben über die USA-Wahl so ein bisschen über die Ereignisse des Mittwochs quasi auf Bundesebene gesprochen. Und ganz unabhängig davon ist auch in Sachsen sind diverse Dinge passiert. Nämlich hat sich Michael Kretschmer, der amtierende Ministerpräsident und der womöglich künftige, mit der AfD getroffen, mit Orban und dachte wahrscheinlich, das mache ich einfach an diesem US-Wahl-Mittwoch, dann wird vielleicht nicht so viel drüber debattiert. Das ist jetzt, glaube ich, nicht allzu weit hergeholt, das zu vermuten. Ne?
Worum ging es in dem Gespräch?
Ja, das Also laut Kretschmer trifft er sich mit allen, die sich mit ihm treffen wollen, mit allen Fraktionen, die sich mit ihm treffen wollen.
Und mit der größten Oppositionsfraktion kann er sich doch wohl mal treffen. Es ist, glaube ich, nicht bekannt geworden, über was genau gesprochen wird.
Das ist ja im Prinzip auch okay. Ich meine, also da wäre interessant, was besprechen die?
Ja, genau. Also er bestreitet vehement, dass irgendwelche Absprachen getroffen wurden, dass man über landespolitische Themen gesprochen hätte. Einfach nur gesprochen.
Ihr kennt das besser aus. Steht denn irgendwann eine Regierungskoalition in Aussicht oder...
Also,
in Sachsen geht es ja, ne? Länger, kann man ja länger machen.
Also bis Februar. Tatsächlich 4 Monate nach der Konstituierung des Landtages, die im Oktober stattgefunden hat, muss eine Regierung stehen, sonst müssen Neuwahlen angebaut werden.
Ich möchte jetzt keine Prognosen abgeben, wie Neuwahlen ausgehen.
Ja, eben. Mhm. Und ich denke, die CDU hat auch kein Interesse dran oder vielleicht doch. Also das kann man so oder so interpretieren. Ne? Mit so einem Rückenwind in der Bundestagswahl könnte man sagen, steckt das auf Sachsen über. Aber eigentlich könnte eher die AfD auch profitieren. Ne? Also ist unklar, so ein bisschen.
Genau, der Rahmen ist also, dass am Mittwoch die Brombeer-Gespräche noch nicht abgebrochen waren. Ne? Das ist erst am Donnerstag passiert?
Nee, das schob sich zwischen das US-Wahlergebnis am Mittwochmorgen.
Okay.
Dann sind die Sondierungsgespräche geplatzt und dann ist die Bundesregierung quasi geplatzt.
Aber er hat sich mit Urban getroffen.
Am Dienstag.
Ja, genau. Bevor die Gespräche mit BSW geplatzt sind quasi.
Richtig.
Genau. Also zu dem Zeitpunkt ging er offenbar noch nicht davon aus, dass die Gespräche platzen werden. Mhm. Trotzdem könnte man natürlich die Frage stellen, ob Kretschmer mit Urban über potenzielle Ministerpräsidentenwahl gesprochen haben könnte. Ne?
Minderheitenregierung dann oder wie?
Naja, irgendjemand muss ihn ja zum Ministerpräsidenten wählen.
Michael Kretschmer braucht 2/3 im Landtag und...
2/3, ach so, ja.
Genau.
Es reicht doch keine einfache Mehrheit.
Oh,
ich kenne mich nicht aus.
Er muss irgendwie 2/3 zusammenbekommen, um Ministerpräsident zu werden und dann hat er ja noch keine stabile Regierung, ne? Dann hat er seinen Posten, aber...
Also,
will er auf die AfD zurückgreifen, weil mit Grünen und SPD, Linken, gab es noch keine solchen Gespräche.
Ja.
So.
Definitiv.
Aber auch da kennt ihr euch besser aus. Wenn die BSW, ich verstehe das auch alles nicht mehr, ich komme nicht mehr hinterher, aber die haben natürlich auch, die sind jetzt mal unabhängig davon, dass es da nicht viel Positives zu berichten gibt, aber in der Zwickmühle sind die ja auch, ne? Weil sich an der Regierung beteiligen heißt sofort systemtragend zu werden und damit ist diese populistische Fundamentalopposition irgendwie nicht mehr sexy.
Mhm.
Jetzt aber sozusagen die Regierungsarbeit komplett zu boykottieren, klingt mir erstmal wie ist auch keine Empfehlung für den nächsten Wahlgang, wobei ich da nicht mehr so sicher bin, weil offensichtlich ist alles, was ich an rationalen Überlegungen zu wer wählt wen warum anstellen könnte, ist irgendwie immer falsch. So.
Mhm.
Weil das Grund, also sozusagen für mich ist eines der Grundprobleme in den USA und hier, wieso so viele Leute in so großem Ausmaß gegen ihre eigenen Interessen wählen. Das ist sozusagen eine der größten Fragen, wo ich auch sagen würde, dass die aktuellen Sozialwissenschaften, ich kriege nicht alles mit, aber die sollten da ehrlich sein und sagen, wir haben keine Ahnung. Mhm. Wir verstehen das auch nicht mehr. So. Ich glaube, dass die da auch in Sackgassen rennen und immer die gleichen Erzählungen verfertigen und nicht mehr greifen. So. Deswegen bin ich da nicht ganz sicher, ob es der BSW vielleicht sogar nützt. Aber eigentlich intuitiv würde ich sagen, es nützt denen auch nicht. Jetzt irgendwie Fundamentalopposition nützt denen nicht. Regierungsbeteiligung ist genauso schwierig.
Ich habe so eine ganz platte Erklärung am Mittwoch. Möglicherweise wurde kommen gesehen, dass die Bundesregierung platzt. Und ich glaube, Sacha Wagenknecht hat ein einziges Interesse, nämlich in die Bundesregierung zu kommen. Das ist ihr prioritäres Interesse. Und mit einer Regierungsbeteiligung in Sachsen, Thüringen und einer Wahl im September geordnet, da hätte sie Chancen verspielt, weil sie dann quasi möglicherweise in Verantwortung gekommen wären, wie du das sagst, so und eigentlich kein Interesse daran haben. Aber damit die Bundestagswahl jetzt relativ schnell ist und dass ihr eigentliches strategisches Ziel ist, ist natürlich so ein bisschen Chaos mitzustiften und so true zu sein in den Sondierungsgesprächen und keine Vasallentreue an den Tag zu legen, damit eine Regierung steht, natürlich irgendwie auch eine Strategie. Also eine absurde, aber...
Aber also ich weiß schon, dass ich formal bin ich ja, glaube ich, der Experte in der Runde, oder soll ich sein, aber könnt ihr mir diesen Wagenknecht, könnt ihr mir, also ich komme auch da nicht hinterher. Ja. Ich verstehe schon diese sozusagen Mischung aus, ich bin total steif und ich bin so eine komische Femme Fatale, aber so eine komische Frauenrolle. Das ist doch alles total lächerlich. Also ist das wirklich so, dass Leute darauf, also dass sie auf diese Phrasen reinfallen von Frieden, wir wollen Frieden, das wollen irgendwie alle schon klar, aber was heißt das?
Warum haben sie in Sachsen 12% bekommen oder in Thüringen 15% bei den Wahlen? Also.
Und warum, also warum, wie schafft die es sozusagen den Nimbus der Superintellektuellen vor sich herzuschieben, wo sie doch eigentlich immer, das ist ein ganz vorhersehbarer Manöver, ich bin immer dagegen. Ja, die hat 89 den Stalinismus, ich muss das immer nochmal sagen, die hat den Stalinismus verteidigt. Und man kann, es gibt viele Untaten, aber den Stalinismus 89 zu verteidigen, das war schon 56 bei der Brezhnev-Rede, die Entstalinisierungsphase. Das ist einfach völlig undenkbar. Das ist sozusagen analog zu Hitler verteidigen. Also jetzt will ich kein extremismustheoretisches Argument machen, aber es ist im Prinzip ganz ähnlich dran, weil an Stalin gibt es nichts, exakt nichts, aus keiner linken Position zu verteidigen.
Aber das ist eine Projektionsfläche. Ich glaube, die Leute sehen wirklich, die machen irgendwie anders Politik. Die mischen den Betrieb, der irgendwie festgefahren ist, langweilig ist, die mischen den jetzt auf. So, ne? Und ihre machen große Ansage mal, ist ja in allen Parlamenten, auch im Stadtrat, wir stimmen den Anträgen zu, die wir gut finden. Und das machen wir auch bei der AfD. Also wir machen hier keine Pseudo sozusagen Brandmauer auf, sondern gucken uns den Antrag an und stimmen dann zu aus dem Bauch raus.
Das finde ich auch.
Also es ist ein schwieriges Argument.
Ich finde das schwierig, weil AfD ist, da gibt es eigentlich ein Kontaktverbot, das sehe ich auch ein, aber es gibt erstmal es gibt eine Rationalität zu sagen, wenn die AfD einen guten Vorschlag macht, warum soll ich dagegen stimmen? Also wenn die AfD irgendwie für einen Kita-Bau stimmt, dann kann ich da mitstimmen. Also warum nicht? Das ist, ich finde immer noch, die AfD ist so eine, ne, das fasst man nicht an, aber es gibt trotzdem eine inhärente Logik dahinter. Ja. Aber wenn dann völlig unklar ist, wofür diese Bude eigentlich steht, also wenn die sagen, sie stimmen damit, für welche Anträge inhaltlich denn? Seid ihr jetzt eigentlich für eine Autogesellschaft in der Stadt oder seid ihr jetzt irgendwie ein Fahrrad? Ja, das dachte ich mir schon. Die Wahlprogramme, das ist immer lustig, wenn sozusagen die klassischen Medien und klassische Medienvertreter noch sagen, was noch analysieren, was im Wahlprogramm steht. Mhm. Oder auch, machen auch Sozialwissenschaftler noch, Politikwissenschaftler sagen, im Wahlprogramm steht das und das, völlig irrelevant. Mhm. Wenn man aber ins BSW-Wahlprogramm reinguckt, ist das eine. Das ist eine wunderbare Mischung aus ein bisschen CDU, ein bisschen Erhard, ein bisschen AfD.
Also genau. Professor Machill, by the way, ne?
Ach, Machill.
Ich habe
gehört, dass der BSW-Gesprächsführer
ist. Der ist Verhandlungsführer mit Sabine Zimmermann.
Und er gilt quasi als Chefstratege und er soll das Parteiprogramm des BSW in Sachsen zusammengebunden haben. Das ist die Formulierung.
Wenn der irgendwas zu sagen hat, ist die Uni Leipzig auch geliefert. Ne? Also weil die Causa Machill hat ja große, hohe Wellen geschlagen.
Kannst du noch mal kurz rekapitulieren?
Ich habe die nicht mehr drauf. Das ist lange her.
Er hätte seinen Studierenden verdonnert, irgendwelche Hausarbeiten zu schreiben, war jetzt so ein Nebensatz in der FOZ.
Der hat den Journalistikstudiengang abgeschossen, weil er hat regiert, wie er wollte und hat auf den Scheiß gebaut. Ja. Ich hatte ein paar Details mal drauf, aber das ist so lange her. Es gab da so ein paar lustige Nebenschauplätze, weil der hat sich mit Wolfgang Fach, meinem Zweitbetreuer, Arbeit angelegt und Fach wurde genötigt, in der Süddeutschen eine Gegendarstellung zu schreiben. Das sollte man mit Fach nicht machen, weil der die Gegendarstellung nutzt, um nochmal doller hinzulangen, weil er so elegant ist. Das war wirklich ein super schöner Text, aber das sind so. Aber Machill, als ich das gehört habe, dachte ich, um Gottes Willen.
Ja, um Gottes Willen. Und er hat federführend diese Gespräche jetzt mit platzen lassen und irgendeine Unterstellung in der FAZ war, dass er jetzt in den Bundestag kommt und belohnt wird quasi dafür, dass er so eine gute Arbeit geleistet hat. Aber sei es drum.
Deine Beobachtung wird ja quasi gestützt durch die Tatsache, dass Wagenknecht zweimal interveniert hat, nämlich in Sachsen und in Thüringen.
Ne? Wo sie nicht durchkommt in Thüringen, so richtig. Ne?
Genau.
Da gibt's dann, wird es dann irgendwie einen Hetz abgeben.
Die ehemalige Bürgermeisterin von Zwickau in Thüringen.
Eisenach,
Entschuldigung, war ja quasi kompromissbereit, ne?
Genau.
Und hätte sozusagen diverse Forderungen des BSW abgeschwächt.
Sie hat erkannt, dass Friedenspolitik und Bündnistreue zur NATO nicht keine Landesangelegenheit ist und hat das so beiseite geschoben.
Ja, die hat im Prinzip den normalen demokratischen Werdegang verfolgt, zu sagen, wir müssen Kompromisse schließen.
Genau.
Das ist ja auch so ein Witz, dass du wirklich auf Landesebene mit einem Haufen Plakaten Wahlwerbung machen kannst, die offensichtlich oder möglicherweise auch noch verfängt, die gar nichts mit Landespolitik zu tun haben.
Und daran sind die Sondierungsgespräche aber ja geplatzt. Ne? An so einer Formulierung, ob wir jetzt bündnistreu sind in Sachsen oder nicht.
Das spielt keine Rolle in Sachsen.
Aber daran ist es angeblich gescheitert.
Die war ja auch schön in Leipzig. Das war ja geil. Also Berlin kann Techno, Leipzig kann Technologie.
Ja.
Okay, du hast 0,9% bekommen. Ne?
Ja,
damit kriegst du nicht mal,
Wahlkampfkostenerstattung.
Da dachte ich, schön. Weil, sorry, was ist denn? Freikomfortstaat. Stark. Sehr, sehr überzeugend. Also dann wähle ich FDP, wenn Freikomfortstaat. Also,
das ist, wenn das so ist.
Wie soll man damit noch umgehen, ohne irgendwie sich zu betrinken?
Ach so, stimmt. Wir machen übrigens ein Experiment. Wir trinken in der Sendung, heimlich. Allerdings.
So, ne? Aber
deswegen darf ich das ja gar nicht sagen.
Hier ist es gar nicht neu, oder?
Nee, das stimmt. Aber es war diesmal das vorher festgesetzte Ziel.
Mhm.
Ne? Ich habe übrigens nicht mehr. Naja, gut.
Einer ist noch im Kühlschrank mit Piccolo.
Ja. Mhm. Aber es läuft auch, ne?
Die Uhr läuft, genau. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Naja, absurd.
absurd, aber
diese Häufung von Ereignissen und diese Zuspitzung um diese zwei Tage rum. Absurd, der Zustand in Sachsen und auf Bundesebene und naja, weltweit.
Ne? Ja, also es gibt vorherzusagen, was dann als nächstes passiert, über die aus den USA kommt, ist wahnsinnig schwierig. Würde ich mich immer raushalten, aber es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass irgendwo irgendwas passiert, was nicht scheiße ist. Also aus den USA kommt sowieso nicht. Also jetzt könnte man noch im Idealfall hoffen, das hoffen so manche amerikanischen Kommentatoren, dass er jetzt so ein bisschen so ein staatsmännischen Familie, so dass Trump jetzt so ein Drive kriegt, von wegen, ich bin Präsident aller Amerikaner. Halte ich für unwahrscheinlich, aber die versuchen das gerade so ein bisschen zu manipulieren, dann ist er jetzt ein bisschen von der Bildfläche verschwunden für ein paar Tage, das war ein bisschen überraschend. Die Frage ist wirklich nur, wie schlimm wird's? Und ich glaube, das gilt für die Bundestagswahlen, die im März möglicherweise kommen, auch. Wie schlimm wird's? Weil Merz kann sich auch verkalkulieren, weil das Original Trump ist hier die AfD. Aber keine Ahnung, wie gut die abschneiden oder ob die einen Boost kriegen. Ich warte ja seit Jahren drauf, dass mal irgendwie ein Trend sich umkehrt, weil Leute irgendwie an ihre eigenen Interessen denken. Nicht mal, dass sie irgendwie jetzt irgendwie Linke oder vernünftig wären, das erwarte ich ja gar nicht. Also vernünftig nur im Sinne, dass sie an ihre eigenen Interessen denken. Und wenn sie das machen, dürfen sie nicht die AfD wählen. Ja, die allermeisten. Es gibt ein paar wenige, die das machen können, oder wo sozusagen die Rationalitäten funktionieren würden, aber das habe ich noch nicht beobachten können.
Ich meine, dass es vor kurzem irgendwo eine Wahl gab, die eher so links sozialdemokratisch ausgegangen ist in Europa. Aber ich weiß
Großbritannien?
Nee, meine ich nicht. Ich meine sowas wie Norwegen oder sowas, vor 2-3 Wochen erst.
Achso, weil die war ja, das ist ja auch schwierig, die Labour-Wahl in Großbritannien.
Ja.
Die haben ja bloß 32%, oder nicht mal. Die haben ja nicht mal, also die haben bei Weitem nicht die Mehrheit, die sie an Sitzen haben, weil das Wahlrecht völlig veraltet ist.
Ja. Wolltest du noch Hamburg?
Was in Hamburg?
Was ist in Hamburg?
Entschuldigung, ich hatte irgendwas gelesen.
Nee.
Gut.
Dann. Ach, in Hamburg sind noch Wahlen. Das ist jetzt wahrscheinlich irreführend. Ja, das ist Hamburg. Das ist halt Großstadt. Und wahrscheinlich wird die Bundestagswahl jetzt aber auf diesen Wahltermin von Hamburg gelegt, am 9.3. Aber das ist nur. Eigentlich wollte ich.
Nur das erwähnen.
Nö, nicht mal das.
Wie ist denn das für die Linke?
Nicht mal das.
So eine schnelle Bundestagswahl, das ist doch auch scheiße wie Sau. Ne? Weil ich meine, ihr habt ja auch als Partei keine Chance, euch nochmal neu aufzustellen.
Genau, das war die Hoffnung, dass man sich neu aufstellt. Aber ehrlich gesagt, was kannst du in einem halben Jahr neu aufstellen? Vielleicht ist es sogar gut, dass es so schnell geht.
Tatsächlich der Niedergang der Linken, auch da gucke ich nicht so ganz genau hin, weil man kann ja nicht überall hingucken. Aber ich habe bei dem, was ich beobachten konnte, noch nicht mal gesehen, ich habe noch nicht mal irgendeinen Marker gesehen, der mir das einigermaßen begründet hat. Das ist, als wäre das so eine Art so ein Trend, also ein selbstverstärkender Prozess gewesen. Und irgendwie hat sich rumgesprochen, die Linke ist scheiße. Die haben nicht, die machen bestimmt viel falsch, aber die anderen machen ja alle mindestens genauso viel falsch. Also wo kam dieses Narrativ her, die Linke stürzt jetzt ab?
Denn das BSW hat das Narrativ verstärkt nach jahrelangen Streitigkeiten und eine Abwärtsspirale und dann gliedert sich was aus, spaltet sich ab und ist sozusagen, präsentiert sich als Alternative. Ne? Und das hat ja gut verfangen. Oder im Osten ist es vielleicht sogar, oder in Sachsen ist es sogar ehrlich, weil viele Wählerinnen und Wähler der Linken ja keine Linken waren.
Also sozusagen, auch wenn ich den Begriff eigentlich nicht mag, weil das populistische Politikversprechen mittlerweile all over the place attraktiv ist.
Wahrscheinlich, ja.
Also ich habe ja so ganz leises, würde ich ja auch nicht, also ich bin ja auch kein Grün-Fan im Großen und Ganzen. Aber wenn ich die Medienauftritte von Habeck erlebe, den finde ich, also das ist schon, der ist schon einfach gut. Ja, weil das ist so ein bisschen der unlustige Jürgen Klopp der Politik. Klopp ist viel witziger gewesen. Das ist wieder so eine ganz naive Hoffnung, die mein grundlegender Optimismus nährt, dass so eine Wahl auch anders ausgehen kann, weil der Habeck, das kann schon überzeugend sein. Die Art und Weise, wie er auftritt, die Sachlichkeit, mit der er Dinge erklärt und die Vehemenz, mit der Bullshit aus dem Weg geht. Und darauf hinweist, dass das ja Quatsch ist. Das finde ich, ich habe mich mit dem Heizungsgesetz nicht genau beschäftigt, da wissen, das ist auch sowas, was mich wahnsinnig aufregt. Jeder Trottel auf der Straße, das ist jetzt ein bisschen diskriminierend, aber ich bin gerade mal so, weiß irgendwie Bescheid. Das ist jetzt war ganz schlimm. Ich habe dann ein paar Mal, ich hatte so Gespräche, habe dann nachgefragt, was sie von dem Gesetz eigentlich wissen. Ich habe dann gesagt, ich habe den Mist studiert, ich arbeite in dem Feld. Ich bräuchte jetzt wirklich mindestens 2, 3, eher 4 Wochen, wo ich mich einlesen müsste, um dann möglicherweise ein einigermaßen solides Urteil fällen zu können, wie das mit dem Gesetz war.
Naja, aber es war so ein bisschen der typische Grünfehler, wo, glaube ich, eine Linke auch eher profitieren kann, einfach erstmal so krasse Regeln festzusetzen, die rational nachvollziehbar sind aus klimapolitischer Sicht, aber nicht zu sagen, die Menschen
Sozialpolitik.
das irgendwie finanzieren können oder wo die Förderkulissen sind, wie ein kleiner Eigenheimbesitzer hier im Osten, wissen Sie, der sich das angespart hat, also irgendwie, wie der das bewältigen kann.
Ich wollte nicht sagen, dass man da nicht kritisch drauf gucken kann.
Genau.
Also in dem Fall problematisierst du
ja eher... Es wurde sehr gut skandalisiert und politisiert.
Du problematisierst ja eher sozusagen in eine Erzählung um das Gesetz ringsrum. Mhm. Also wie wurde es eingeführt, wie wurde es aufgebaut? Was mich halt nervt, ist, dass alle Leute zu allen möglichen hochkomplexen politischen Fragen sich für völlig aussagefähig glauben.
Auf jeden Fall.
Dann geht es um Ukraine-Krieg und NATO und da müssen wir mal ein bisschen Geostrategie machen, das ist schon klar. Ja, wo ich immer denke, so gibt es denn überhaupt gar keine Dissensie mehr, keinen so, das weiß ich vielleicht nicht.
Genau.
Das betrifft ja nicht nur irgendwelche populistisch affizierbaren Rechten, das ist ja auch in der Linken, da kommen dann ein Haufen Leute, die sagen, okay, mit Palästina, Israel, wir wissen auch voll Bescheid, wie das da läuft.
Ja, genau.
Ja, da kann man eine moralische Position zu haben, das ist total nachvollziehbar, aber dieses globale Weltwissen von Leuten, die weniger wissen als ich, das finde ich auch ganz anstrengend. Mhm. Und ich weiß nicht, wie man da wieder rauskommt. Also ist eine Zeit absehbar, wo Leute wieder mal ehrlicherweise sagen, davon habe ich keine Ahnung. Müssen sie auch vielleicht nicht. Und dann sich die Dinge raussuchen, die sie auch bewerten können.
Aber war das jemals so? Denkst du?
Also ich glaube schon, dass sozusagen der digitale Medienumbau dazu geführt hat, dass alle glauben, alles wissen zu können.
Genau.
Weil es irgendwie, das könnte man jetzt theoretisch oder epistemologisch framen, wie ein Informationsbegriff und weiß der Geier was. Aber ich glaube, es ist so eine, gibt es auch Bücher von Toffler oder von Bill Gates aus den 90ern, so eine Selbstermächtigung. Mhm. Die haben das noch gefeiert als sozusagen eine fulminanten Demokratisierungsschub. Ja, völlig an der Sache vorbei. Mhm. Also das könnte sein, dass die, sagen wir mal ganz, ganz polemisch, dass die schwäbische Hausfrau in den 70er Jahren nicht behauptet hat, sie weiß irgendwas von irgendwelchen außenpolitischen Dingen. Mhm. Gut, ob die das heute weiß, aber ihr wisst, was ich meine.
So. Ja. Aber du meinst schon, Digitalisierung hat das befeuert,
plus negativ. Plus natürlich, dass sozusagen das Wissenszusammenhänge sich von Realitäten ablösen, weil sie sozusagen in einem digitalen Spiel in so einem eigenen Zirkel gefangen sind. Dann kriegst du da zu jedem Blödsinn, kannst du dir vermeintliches Wissen aus dem Netz ziehen, tonnenweise, und dann muss es gar nicht mehr mit Realität interagieren und du hältst dich trotzdem für wissend. So. Das heißt, es gibt so eine Art Pluralisierung von Wissenszusammenhängen, die einfach nebeneinander stehen. Und dann wissen auf einmal alle alles. Und dann, also das ist, ich habe das Gefühl, das ist fast schon wie so ein Zusammenbruch der öffentlichen Kommunikation.
Ja.
Weil Leute, die Sprachfähigkeit ist nicht mehr gegeben, weil keiner mehr sagen kann, das weiß ich nicht. Und irgendwie Argumente auch nicht mehr zählen. Ja, weil die Argumente sowieso nur gefaked sind. So. Wenn zum Beispiel, jetzt müssen wir auf die Uhr gucken, wenn in den USA FBI-Mitarbeiter überführt wird als Spitzel, ja. Das kann ich so oder so auslegen. Wenn ich aus der MAGA-Richtung gucke, würde ich sagen, na, das ist wieder eine Operation des Deep State, na klar. Mhm. Ja? Also es gibt keine Relation zu irgendwelchen Wahrheiten, zu irgendwelchen äußeren Wirklichkeiten mehr. Und dann wissen halt alle über alles Bescheid und maulen sich voll den ganzen Tag.
Okay. So wie wir im extremen Radio.
Uff. Ende?
Naja, zeitlich gesehen sind wir am Ende.
Mhm.
Dieser Sendung. Sonst ist es wie immer ein Zwischenstand.
Alles ein Anfang.
Das ist der Anfang.
Jeden Niedergang fängt ein Anfang. Oh, oder so ein Quatsch.
Ja, deine Lieblingsphrase zum Tage?
Ich habe keine.
Steckt man nicht drin.
Dunkel und nass.
Mhm. Ich habe mich in letzter Zeit öfter mal gefragt, wann ich angefangen habe zu denken, saufen. Es ist alles sehr bescheuert, viel bescheuerter kann es eigentlich nicht werden. Haben wir, glaube ich, schon mal erörtert. Und ich glaube, bei mir war das so 2015, 16.
Und es wurde immer noch bescheuerter. Ja.
Natürlich. Ja. Aber sozusagen in diesem Gefühl, es kann eigentlich nicht bescheuerter werden und dann immer zu merken, okay, es geht doch noch was.
Irgendwann muss ja eine Grenze erreicht sein. Aber irgendwie taucht nicht auf. Ich sehe die auch nicht. Ja.
Nee, es wird immer weiter bedient. Ja.
Aber wenn ich sozusagen nur wenn ich alle Medienkonsum ausschalte und nur mein sozusagen reales Leben jenseits von Medien angucke, dann findet das da auch nicht statt. Dann ist der ganze Wahnsinn, bei mir zu Hause finde ich den jetzt nicht direkt. Ich muss immer die Medien anmachen, um diesen ganzen Irrsinn zu sehen. Ich bin privilegiert, klar.
Mhm. Ja.
Okay. Wir müssen.
Das Plädoyer fürs Ausschalten. Nicht in euer Radio. Denn die Dub Night Radio folgt. Das war das Linksdrehen Radio. Wir müssen uns an dieser Stelle verabschieden mit einem Zwischenstand der Debatte zwischen uns dreien. Grüße an die kranken Teilnehmerinnen. Und bis in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Linksdrehen Radio. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Yes, yes, yes. Welcome, welcome to Dark Knight Radio. This is Tony Wobbler from the Knacker Studio. So we play two more hours of...